ARD Sounds.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Jim Bob Nikschas und mein Gast heute ist Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Frau Fahimi, der Start in den Mai ist traditionell auch der Tag der Arbeit. Das Motto in diesem Jahr, das Sie ausgerufen haben dabei, erst unsere Jobs, dann eure Profite. Welche Botschaft wollen Sie zum Start in diesen Mai damit genau senden an Politik und Arbeitgeber?
Wir wollen klar machen, dass wir in einer Marktwirtschaft leben, die auf sozialer Verantwortung und sozialer Stabilität beruht. Und dass es nicht sein kann, dass beispielsweise im gleichen Jahr, in dem Rekorddividenden ausgeschüttet werden, wir um unsere Jobs bangen müssen, die Innovation nicht vorangeht und stattdessen über Leistungskürzungen im sozialen Bereich diskutiert wird. Das ist der falsche Schwerpunkt. Wir wollen Strukturreformen, wir wollen Infrastruktur ausgebaut wissen, wir wollen Innovationen nach vorne bringen, weil wir Wachstum brauchen und nicht Sozialkahlschlag.
Jetzt ist ja dieser Tag der Arbeit zuletzt auch von der Politik als Feiertag öfter mal in Frage gestellt worden. Das heißt, einen Feiertag zu streichen, das könnte auch das Wirtschaftswachstum deutlich steigern. Die Gewerkschaften reagieren da sehr allergisch bis empört, sag ich mal. Aber wenn wir es mal umdrehen, könnte das nicht tatsächlich ein gemeinsames Zeichen sein, ein Signal, das machen wir jetzt gemeinsam, vielleicht ein, zwei, drei Mal, um gemeinsam Schwung in die Lage zu bringen?
Ja, das ist ja alles eine Tonalität, die der Logik folgt. Wenn ihr mehr arbeitet, dann geht es der Wirtschaft besser und damit auch uns allen. Und wenn man da mal eine Sekunde drüber nachdenkt, dann ist klar, das kann gar nicht aufgehen. Wir verlieren gerade in jedem Monat Tausende von Arbeitsplätzen. Wir müssen wegen der geringen Produktionsauslastung Menschen in Kurzarbeit schicken. Wir haben immerhin nach wie vor 3 Millionen Arbeitslose und nur 1 Million offener Stellen. Das zeigt ja alles, dass es nicht im Moment jedenfalls nicht darum geht, dass wir mehr arbeiten müssen, dass wir ein größeres Arbeitszeitvolumen brauchen, sondern dass es eine Wachstumsschwäche gibt. Wenn jemand jetzt länger bis zur Rente arbeitet oder eine Stunde mehr in der Woche arbeitet oder ein Feiertag ausfällt, davon wird ja nicht die Digitalisierung vorangebracht oder ein Auto in den USA mehr verkauft. Und deswegen ist es eine völlig widersinnige Debatte.
Wie würden Sie denn dieses Wachstum, was fehlt, wiederherstellen, wenn das nicht die richtigen Methoden sind?
Ja, ich würde mir sehr wünschen, dass wir uns darauf konzentrieren, wie wir den EU-Binnenmarkt besser schützen. Wir befinden uns in einer dramatischen globalen Systemkonkurrenz zwischen USA und China, die im Übrigen ganz viel für ihre Märkte zum Schutz machen. Bei China beispielsweise ist seit Jahren dort gang und gäbe. Und dieses Prinzip wollen wir auch in Europa, dass es einen Unterschied macht, ob jemand eben hier produziert oder nicht. Dass es Importbegrenzungen gibt. Dass es eine Ausrichtung darauf gibt, dass Menschen in dieser Gemeinschaft eben auch gute Arbeit haben, die fair bezahlt ist, weil es auch um die Kaufkraft geht. Wir brauchen aber für eine Hochleistungsindustrie natürlich auch mehr Innovationen. Wir müssen darüber reden, wie wir anregen können, dass es eine digitale Wertschöpfung in Europa gibt, von der wir profitieren können. Und wir müssen natürlich beim Infrastrukturausbau viel, viel schneller werden und vor allem auch punktgenauer. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, allgemein über Wasserstoffausbau zu reden und am Ende keinen Plan zu haben, wie er denn wo am dringendsten benötigt wird und dann auch schnell hinkommen muss. Ich weiß, das ist alles komplex, es ist manchmal auch abstrakt, aber ich will andeuten, dass wir im Fokus eine Industrie- und Wirtschaftspolitik brauchen für Wachstum und Innovation und stattdessen reden wir die ganze Zeit über Sozialleistungen.
Nun war ja die neue Bundesregierung auch unter Kanzler Merz vor knapp einem Jahr ins Amt gekommen, auch mit genau diesem Versprechen. Wir streiten uns weniger, wir wollen die Wirtschaft wieder ans Laufen bringen und die Impulse setzen. Ich verstehe Sie so, dass diese Bilanz aus Ihrer Sicht bisher nicht gut ausfällt?
Sie fällt nicht gut aus. Zugegebenermaßen hat es natürlich noch weitere Störfaktoren gegeben zu denen, die wir schon kennen. Also Stichwort Iran-Krieg beispielsweise. Es werden immer wieder eben die Lieferketten unterbrochen. Das sind Riesenherausforderungen. Aber wir sind enttäuscht darüber, dass es eben keine klare Industrie- und Wirtschaftspolitik gibt, die wirklich mehr Planungssicherheit bringt, Innovationen fördert, Standorte stärkt, sondern stattdessen einer uralten neoliberalen Idee aufsetzt, dass der Markt das schon irgendwie regelt und man muss einfach möglichst viel deregulieren, dann fällt irgendwann irgendwie für alle auch schon ein bisschen was davon ab. Und das ist eine Mär, die uns seit Jahrzehnten erzählt wird und deren Versprechen nie aufgegangen sind. Von daher sind wir enttäuscht, das stimmt, und werden uns weiter dafür einsetzen, dass unsere Arbeitsplätze sicher sind. Mal schauen, wie beratungsresistent sich die Regierung noch so zeigen wird.
Das heißt, können es Union und SPD einfach nicht? Haben sie einfach nicht die richtigen Konzepte in der Schublade?
Ich glaube, dass wir noch keine ausreichende, wirklich kluge Gesamtidee davon haben, wie in dieser Zeit der Markt, der Staat und eben auch das zu mobilisierende Kapital zusammenkommen können. Wie man beispielsweise mit einem Deutschlandfonds, der viel zu klein gedacht ist, aber wie man mit einem solchen Fonds durch öffentliche und private Gelder mehr Kapital generiert, um beispielsweise tatsächlich auch Start-ups zu helfen, weiter wachsen zu können und eben nicht auf das Kapital aus den USA angewiesen zu sein. Davon brauchen wir mehr. Wir brauchen auch eine klarere Fokussierung des Sondervermögens wirklich auf Infrastrukturausbau. Wir brauchen für die Unternehmen Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungen. Und wir sollten uns auch daran erinnern, dass Europa nur mit guten Standards und hoher Qualität eben diesem globalen Wettbewerb gerecht wird. Und das alles fehlt. Es wird sozusagen nicht über neue, kluge Strukturen nachgedacht und wie die Dinge zusammenkommen können, sondern man fällt am Ende zurück auf Hauptsache, das Kapital kann möglichst günstig produzieren. Und dann sind wir natürlich bei der Diskussion um Arbeitskosten, dann sind wir bei der Frage von Arbeitsrechten und Sozialrechten. Und das alles wird uns nicht in dieser Technologiekonkurrenz, in der wir uns befinden, wo wir hochqualitative Produkte nach vorne bringen müssen, Prozesse optimieren müssen, das wird uns nicht helfen.
Welche Rolle geben Sie den Gewerkschaften in all dem, in diesem Kompromiss? Also was könnten die Gewerkschaften da einbringen, um das voranzubringen, was bisher vielleicht noch nicht passiert oder nicht abgefragt wird?
Naja, was unser tägliches Geschäft ist, ist natürlich eben in den Betrieben dafür zu sorgen, dass es Zukunftsprogramme gibt, dass eben nicht einfach nur ein Arbeitsplatz-Kahlschlag erfolgt und Standorte geschlossen werden, sondern dass wir dafür kämpfen, dass es eben auch Konzepte nach vorne gibt, dass Standorte modernisiert werden, dass wir bei der Einführung von Digitalisierung in allen Branchen auch darüber reden, dass sie so eingesetzt wird, dass wirklich es zu einer Verbesserung kommt, dass neue Geschäftsmodelle, neue Produktideen entstehen, kreative Arbeit gefördert wird, aber eben nicht einfach nur Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau bedeutet. Das ist quasi unser tägliches Geschäft, was manchmal so ein bisschen unterm Radar läuft, aber viele kennen das aus den Betrieben, dass unsere Betriebsräte da hart kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Das ist im Moment natürlich unser Fokus. Aber wir drängen auch die Politik dazu, bestimmte Leistungseinkürzungen sein zu lassen und eben zu echten Strukturreformen zu kommen. Das schönste Beispiel ist ja im Moment gerade die Gesundheitsreform.
Wie beurteilen Sie da die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen?
Ja, das ist ein Referentenentwurf, ein Vorschlag aus dem Ministerium Wagen gewesen, der eindeutig zu Lasten der Beschäftigten ausgefallen ist. Da haben wir ein bisschen schon jetzt was korrigieren können. Beispielsweise, dass es keine Einschnitte beim Krankengeld gibt. Und da werden wir noch über viele andere Dinge reden müssen. Beispielsweise, warum die Privatversicherten eigentlich überhaupt gar keinen Beitrag zahlen für allgemeine gesellschaftliche Aufgaben, die in der gesetzlichen Krankenversicherung ja getragen werden. Zum Beispiel für die Grundsicherungsbezieher oder eben auch bei der Familienmitversicherung. Wir kritisieren aber vor allem auch, dass diese Bundesregierung immer wieder droht, Reformen anzuschieben, die darauf hinauslaufen, wenn sie möglichst schmerzhaft sind, sind sie gut. Das ist natürlich Quatsch. Diese Reform fokussiert sich ausschließlich auf die Kostenbetrachtung. Und was wir wirklich brauchen im Gesundheitssystem, sind massive Strukturreformen und Effizienzen. Es gibt viele, die sich aus diesem System unangemessen bedienen, und da muss ein Riegel vorgeschoben werden.
Sie hören das ARD-Interview der Woche, und zu Gast ist diesmal Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Frau Fahimi, gibt es denn was, was Sie positiv überrascht hat in der bisherigen Bilanz der Bundesregierung?
Positiv überrascht will ich nicht sagen, aber wir haben natürlich durchaus auch einige Vorhaben begrüßt. Nicht zuletzt und sondern allen voran natürlich endlich gegen großen Widerstand die Einführung des Bundestariftreuegesetzes.
Das Gesetz soll ja für mehr Tarifbindung in Deutschland sorgen, indem Aufträge des Bundes, des Staates quasi jetzt nur noch an Unternehmen gehen dürfen, die gewisse Standards einhalten. Glauben Sie, dass es diese versprochene Signalwirkung geben wird? Also, dass es wirklich Unternehmen gibt, die sich daran orientieren und nachträglich Tarifbindungen wieder da einsteigen dadurch?
Was damit bewirkt wird, ist aus meiner Sicht hoffentlich vor allem, dass nicht auch noch diejenigen begünstigt werden durch öffentliche Aufträge, die Lohndumping betreiben. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so sehr die Hoffnung, dass damit mehr Tarifbindung entsteht, aber dass zumindest diese Tarifflucht ausgebremst wird und der Staat ein klares Zeichen setzt.
Sie haben die Sozialpartnerschaft schon angesprochen mit den Arbeitgebern. Die hat ja in der Vergangenheit, kann man sagen, doch gut funktioniert, viele Krisen gemeistert. Mein Eindruck in letzter Zeit ist aber ein bisschen ein anderer, dass sich da wenig, sage ich mal, zusammenbewegt. Also man könnte ja auch einen Schulterschluss üben zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebenden. Aktuell zum Beispiel, dass man sich mehr an einen Tisch setzt und an Lösungen auch mit der Politik arbeitet. Warum passiert das aktuell nicht? An wem liegt es?
Dazu sind wir jederzeit bereit. Ich muss allerdings sagen, dass die Einladung für einen solchen Dialog seitens der Bundesregierung überschaubar sind, insbesondere beispielsweise, wenn es jetzt um die Sozialreform geht. Wir sind ja weder die Arbeitgeberseite noch die gewerkschaftliche Seite überhaupt eingeladen worden vom Gesundheitsministerium, über einen solchen entsprechenden Reformentwurf zu reden. Es gibt eine eigene Finanzkommission Gesundheit, so heißt die. Die hat uns mal eingeladen für eine Stunde, um ihre Vorschläge zu diskutieren und zu bewerten. Das war es aber auch schon. Ich würde mir das sehr wünschen und ich würde es der Regierung auch empfehlen, dass wir in der Breite der Herausforderungen, die wir haben, eben nicht nur irgendwelche Kompromisse der Bundesregierung brauchen, sondern einen breiter getragenen Konsens. Und dazu stehen wir bereit. Ich sage Ihnen aber auch ganz klar, ich erwarte, dass das mit einem Fokus für Wirtschaftspolitik, für Wachstum, für gute Arbeitsplätze in unserem Land erfolgt. Ich brauche keine konzertierte Aktion, in der wir über Lohnkosten reden. Und ich wünsche mir auch von den Arbeitgebern, dass sie diese Tonalität abstellen, diese ständige Kampfansage an Arbeitsrechte und Sozialleistungen, sondern dass wir uns mal gemeinsam darauf verständigen, worüber wir uns doch auch einig sind.
Also, das wäre?
Zum Beispiel, dass ich finde, wir können in der Tat etwas für Entbürokratisierung tun. Nicht für Deregulierung, aber für Entbürokratisierung. Wir wollen auch nicht doppelte Berichts- und Dokumentationspflichten. Ich sehe Unternehmen, die gute, starke Mitbestimmung haben, auch in der Lage, dass sie sich sozusagen selbst ausreichend kontrollieren und gegenüber dem Staat noch weniger dokumentieren müssen als vielleicht andere. Ich sehe, dass wir gemeinsam schon lange ja auch erwarten, dass es eben endlich niedrigere Energiepreise gibt. Im Übrigen auch für die Bürgerinnen und Bürger, aber es ist natürlich vor allem auch für die Industrie wirklich nicht mehr tragbar, dass sie solche wettbewerbsunfähigen Preislagen haben. Wir haben gemeinsame Erwartungen, dass einfach bestimmte Genehmigungsverfahren viel schneller erfolgen müssen, dass man Auflagen abfahren muss, damit es wirklich auch jetzt zum Wohnungsbau, zum Erhalt von Industriestandorten auch durch klare Wasserstoff- und CO2-Pipeline gibt. Das sind alles sehr, ich weiß, pragmatische, kleinteilige Aspekte, aber dies sind aus meiner Sicht die wesentlichen Dinge, über die wir reden müssen und wo wir uns doch auch mit so vielen Arbeitgebern wirklich einig sind.
Liegt es auch an der Zeit aktuell, dass Kompromisse vielleicht gerade nicht so wirklich im Trend liegen, salopp gesagt? Ich meine, auch innerhalb der Bundesregierung beobachten wir ja, dass Union und SPD gerade sehr oft, sage ich mal, mehr die Unterschiede untereinander betonen. Und auch die Tonlage zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften erscheint mir ja auch ziemlich scharf zurzeit. Ist der Ton einfach zu rau aktuell?
Also zwischen, jetzt muss ich sagen, den Arbeitgeberverbandsvertretern und uns ist der Ton in der Tat rauer geworden. Ich muss allerdings sagen, wir haben dieses Spiel nicht begonnen.
Das sagen die anderen wahrscheinlich auch.
Nein, das ist ja historisch belegbar. Seit über 2 Jahren höre ich von Arbeitgeberverbandsvertretern nur diese Wiederholung von Forderungen, dass die Arbeitszeit weiter flexibilisiert werden müsste, dass Feiertage abgeschafft werden sollen, dass Karenztage eingeführt werden sollen, dass es Teilkrankschreibungen geben soll, dass das Krankengeld eingeschränkt wird. Diese Liste wird unendlich lang und jede Woche fällt ihnen was Neues ein. Ich kann das nicht anders interpretieren als den Versuch, dass man quasi mit der Schrotflinte einfach einmal irgendwie auf unsere soziale Marktwirtschaft schießt und hofft, dass man möglichst viel trifft.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch einfach in der ARD-Sounds-App und empfehlen ihn auch gerne weiter. Frau Fahimi, schauen wir noch auf die Entlastungen, die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, wegen des Iran-Kriegs und den steigenden Benzinpreisen. Es gibt ja auch die Kritik daran tatsächlich, dass man jetzt den Benzinpreis, die Mineralölsteuer für 2 Monate absenkt. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie das eher begrüßen und eher noch verlängern würden. Halten Sie das auf Dauer für bezahlbar? Ist das der richtige Weg?
Naja, wir haben Steuerlasten auf Energie, über die wir insgesamt reden müssen und grundsätzlich. Das betrifft im Übrigen nicht nur die Mineralölsteuer, sondern natürlich auch Strom und anderes. Gleichwohl ist in dem Zusammenhang der Preisexplosion wegen des Kriegs im Iran das natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist definitiv für 2 Monate zu kurz. Es ist klar, dass die Nachwehen viel länger dauern werden und wir brauchen natürlich schon auch das Ergebnis, ob denn die kartellrechtlichen Anpassungen überhaupt wirken, dass diese Ermäßigung auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt oder ob es nicht dann doch wieder höhere Gewinne einfach nur bei den Mineralölunternehmen gibt. Im Moment gibt es Studien, die eher auf Letzteres verweisen. Ich will das gar nicht abschließend beurteilen, aber daran wird sich die Bundesregierung messen lassen müssen, ob diese Übergewinne, diese potenziellen Übergewinne auch wirklich abgeschöpft werden. Wenn nicht, ist das natürlich alles nur heiße Luft gewesen.
Eine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro soll es auch geben. Die Arbeitgeber haben sich schon darüber beschwert, dass die Regierung aus ihrer Sicht da Geschenke verteilt, die sie am Ende bezahlen sollen. Nun soll das möglicherweise auch aufs nächste Jahr verlängert werden. Wollen Sie als Gewerkschaftsseite darauf drängen, das in möglichst viele Tarifverträge unterzubringen?
Ich sehe das im Moment nur sehr eingeschränkt, dass das relevant in Tarifverhandlungen wird. Wir haben das ja schon mal in der vergangenen Legislatur erlebt. Da haben wir das auch breit genutzt. Aber irgendwann kommt man natürlich auch an den Punkt, wo klar ist, wir kommen mit Einmalzahlungen nicht weiter, sondern wir brauchen eine echte Reallohnstabilisierung oder eigentlich sogar Erhöhung.
Versprechen Sie sich mehr von der angekündigten Steuerreform fürs nächste Jahr?
Das hoffe ich sehr. Das wird man noch abwarten müssen, aber zumindest von dem, was man hört, scheint es ja an ein paar Punkten eine Annäherung zu geben. Wir drängen sehr darauf, dass die Einkommensteuer für die Breite der Beschäftigten sinkt. Wir haben eben diesen Mittelstandsbauch. Wir brauchen einen größeren Grundsteuerfreibetrag. Aber das geht natürlich nur einher mit eben tatsächlich auch einem höheren Spitzensteuersatz für eben sehr, sehr hohe Einkommen. Da gibt's eine gewisse Annäherung. Ich bin aber vor allem auch der Überzeugung, dass wir nicht weitere Steuergeschenke mit der Gießkanne machen dürfen, sondern dass die Entlastung jetzt bei den Beschäftigten ankommen muss. Was meine ich damit? Eine allgemeine Unternehmenssteuersenkung halte ich für falsch, denn wir müssen auch realisieren, dass die wirtschaftliche Schwäche zwar da ist, aber nicht im gleichen Maße alle Unternehmen trifft. Ich habe vorhin schon gesagt, 53 Milliarden Dividendenausschüttung, auch jetzt wieder. Wir haben Krisengewinnler, wir haben Branchen, denen geht es sehr gut. Also deswegen sind solche Steuergeschenke am Ende des Tages eben völlig fehlgeleitet und trifft nicht die, die es wirklich brauchen. Das schlimmste Beispiel ist ja die Absenkung der Gastronomiesteuer. Die, die davon vor allem profitieren, sind Subway, Burger King und McDonald's. Es ist mir neu, dass das systemrelevante Industrien sind, die besonders in der Krise sind und jetzt unsere Unterstützung brauchen. Also ich will es deswegen auf die Spitze treiben, das brauchen wir nicht und das bemängle ich auch an vielen Entscheidungen der Bundesregierung, die müssen zielgenauer werden.
Frau Fahimi, lassen Sie uns zum Schluss noch auf Ihre Amtszeit zurückblicken. Seit 4 Jahren führen Sie jetzt den DGB, nun wird im Mai neu gewählt. Streben Sie eigentlich eine Wiederwahl an? Wollen Sie bleiben?
Ich bin nominiert und hoffe auf eine breite, gute Unterstützung aus dem Kreise der Delegierten.
Haben Sie, was man Ihnen, wie man hört, hier und da unterstellt, in letzter Zeit besonders laut vielleicht auch deswegen darauf hingewiesen, dass Sie mit der Politik oder den Arbeitgeberforderungen nicht einverstanden sind?
Nein, das hat damit definitiv nichts zu tun. Das ist eine Unterstellung von Arbeitgeberseite, weil sie unsere Aussagen relativieren wollen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich eine starke Stimme der Beschäftigten bleibe, völlig unabhängig davon, wann ich gewählt werde.
Wenn wir auf die Mitgliederentwicklungen bei den Gewerkschaften schauen in den letzten Jahren, geht die tatsächlich weiter runter. 2024 ca. 5,6 Millionen, 2025 5,4. Was ist Ihre Erklärung dafür? Sind Gewerkschaften nicht mehr attraktiv genug oder wie erklären Sie sich diesen weitergehenden Rückgang?
Naja, wir können aus zahlreichen Untersuchungen und Befragungen entnehmen, dass wir als Gewerkschaften einen extrem hohen Rückhalt haben. Und in der Breite, die Beschäftigten sagen, das ist total wichtig, dass es uns gibt und die auch gut finden, was wir so in Summe machen.
Aber?
Ja, das Problem ist natürlich, dass sich unsere Wirtschaftsstruktur deutlich verändert hat. Wir haben sehr viel kleinteiligere Betriebsstrukturen. Arbeitgeber sind nicht nur aus den Tarifverträgen ausgestiegen, sondern behindern auch Betriebsratswahlen. Jede 5. Betriebsratsneugründung erfährt massive Behinderungen durch die Geschäftsführung, wo wir gegenkämpfen müssen. Das heißt, das ganze kleinteilige Geschäft wird unglaublich Ressourcen, also da brauchen wir einfach ganz viel Kraft, da reinzugehen, um eben Betriebe, die kleiner sind und wo wir viel brutaleren Widerstand auch erleben, durchzusetzen, die zu organisieren, Betriebsräte zu wählen und dann eben auch in die Tarifbindung zu bringen. Das ist eine Riesenherausforderung für uns. Ja, aber richtig ist, wir müssen auch uns neu aufstellen. Wir müssen die Meinungsbildung beispielsweise auch in den sozialen Medien viel stärker auch für uns gewinnen. Aber wir brauchen am Ende des Tages auch eine Entscheidung der Politik, ob sie das Sozialpartnerschaftsprinzip weiter fortsetzen will oder nicht. Das heißt, ob wir beispielsweise auch digitale Zugänge in Betriebe bekommen, weil eben viele ja nicht mehr irgendwie einfach nur 5 Tage die Woche im Betrieb präsent sind. Wir brauchen einen stärkeren Schutz der Mitbestimmung. Und das sind Maßnahmen, die wir eben auch im Nationalen Aktionsplan für mehr Tarifbindung, den die Bundesregierung immer noch nicht verabschiedet hat, erwarten.
Apropos Politik. Sie warnen als DGB auf Ihrer Website vor der AfD. Sie bezeichnen sie als Feind der Beschäftigten, weil sie unter anderem gegen höheren Mindestlohn ist, gegen höhere Steuern für Reiche. Wie erklären Sie sich denn, dass gerade auch bei den letzten Landtagswahlen, wir haben das gesehen, gerade im Südwesten, in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, sich doch viele Arbeitende inzwischen dieser Partei ausgerechnet zuwenden, vor der Sie warnen?
Ja, das ist natürlich erstmal eine Herausforderung der Parteien, die auch die Parteien beantworten müssen. Und offensichtlich ist es so, dass die Glaubwürdigkeit und die Handlungsfähigkeit anderer Parteien eben nicht mehr so gesehen wird. Diese Aufgabe müssen sich die Parteien stellen. Für uns bleibt das natürlich trotzdem insofern auch eine Herausforderung, weil wir als Gewerkschaften eben die solidarische Kraft und die solidarische Stimme der Beschäftigten sind und deswegen allen Spaltungsversuchen uns immer wieder entgegensetzen. Und so sehe ich die AfD, die nicht nur mit Blick auf Migranten, sondern ja schon unlängst auch immer wieder im Wechsel anderer Gruppen versucht, die Gesellschaft gegeneinander aufzustellen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, das machen wir auch. Aber ich sage Ihnen mal umgekehrt, wir haben gerade in den laufenden Betriebsratswahlen Ergebnisse, in denen völlig klar ist, dass da, wo wir eben deutlich machen, wir sind für euch da, wir hören euch zu, wir schaffen Lösungen, wir werden nicht alles retten können, aber wir machen mit euch gemeinsam das Beste draus und das funktioniert eben nur, wenn wir gemeinsam kämpfen und solidarisch sind. Da setzen wir uns überall durch. Es gibt extrem hohe Wahlbeteiligungen, wir bringen unsere Listen mit großen Mehrheiten durch. rechtsextreme Mandatsgewinne sind absolute Randerscheinungen. Was ich damit sagen will, ist, es geht. Und die Menschen sind für solidarische Reformen und soziale Veränderungen bereit und offen. Und davon könnte sich die Politik einfach mal eine Scheibe abschneiden.
Ich wollte gerade fragen, haben Sie das, was Sie gesagt haben, auch schon Lars Klingbeil und Bärbel Baas als Rat mitgegeben?
Das sage ich nicht nur den beiden, das sage ich auch dem Kanzler und anderen.
Frau Fahimi, danke für das Gespräch.
Danke auch.
Hi, ich bin David Krause und abwechselnd mit Elena Kuch hoste ich 11KM, der Tagesschau-Podcast. 30 Minuten Tiefgang zu einer aktuellen News-Story. Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD erzählen von ihren spannenden Recherchen und den umfassenden Hintergründen dazu. Das sind Themen, die uns bewegen und bei denen wir mehr wissen wollen.
Dieses sehr auffällige, extrovertierte Auftreten, das du da beschreibst, ist es nicht eher untypisch für eine mutmaßliche russische Agentin?
Ja, also man muss wahrscheinlich sagen, es gibt die einen und die anderen. Und sie ist jemand, der wahrscheinlich irgendwann im politischen Berlin gar nicht mehr so richtig aufgefallen ist, weil sie auf so vielen Veranstaltungen war und so viele Leute auch irgendwie kannte. Das kann auch eine Eigenschaft sein, die für eine Agentin durchaus sinnvoll ist, die einen dahin bringt, wo man hin möchte, nämlich da, wo Informationen fließen und vielleicht auch einfach schnell mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das ist ja auch etwas, was man möchte.
Also, freut euch auf spannende Stories bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Montag bis Freitag immer ab 6 Uhr in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.